hatte man letztens zwei Männer in einem Überlebenstraining gezeigt, die nach etwas Esperem gesucht haben und eine Schlange erwischten. Beim Schlachten hat man ihr die Haut abgezogen und unter anderem auch das Herz entfernt. Dann hielt der eine Mann das Herz der Schlange, das ungefähr so groß war, auf seiner Handfläche in die Kamera. Und man konnte deutlich erkennen, die pulsierenden Bewegungen, die das Herz herausgetrennt aus der Schlange auf der Handfläche seines Jägers noch diese pulsierenden Bewegungen machte. Es war eindeutig nicht aus Stein. Vor ziemlich genau einem Monat waren Valentina, meine Frau und ich in Urlaub in Italien und hatten einen wunderschönen Urlaub an einem ziemlich miserablen Strand. Einen sehr steinigen Strand. Das war aber auch das Einzige, was schlecht war. Der Rest war wirklich wunderschön. Und da man an diesem Strand nicht viel anfangen konnte, fing ich an, die Steine zu beobachten. Und unter anderem ist mir dieser Stein aufgefallen. Der war natürlich noch nicht angemalt. Ich hoffe, der fällt dir nicht runter. Ist ein bisschen schmal, die Auflage. Aber ich versuche, ihn so zu platzieren und nicht mehr zu berühren. Auf jeden Fall hat er mich an eine Form erinnert. Wer kann sagen, an was? Sag du. An einem Herz. Nicht so, wie man das immer schön malt, sondern an den Muskel, der in jedem seine Brust ist und unser Blut durch die Adern pumpt. Das hatte mich wiederum an einen Bibelvers erinnert. Das hat mich dann auf einen Text in der Bibel gebracht, den ich dann auf dieses Herz aus Stein draufschreiben wollte. Und dann wollte ich diesen Stein als Gedächtnisstütze bei mir im Büro oder sonst wo im Haus aufstellen, damit er mich immer an das erinnert, was Gott gemacht hat. In Hesekiel steht dieser Text. Sogar zweimal. Und wenn Gott etwas wiederholt, dann sollte es immer unsere Aufmerksamkeit besonders anspitzen. In Hesekiel Kapitel 11 steht der erste Stelle. Hesekiel Kapitel 11, 19 bis 20. Ich schenke ihnen ein anderes Herz und schenke ihnen einen neuen Geist. Ich nehme das Herz von Stein aus ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz von Fleisch, damit sie nach meinen Gesetzen leben und auf meine Rechtsvorschriften achten und sie erfüllen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Dies ist die Verheißung Gottes auf einem anderen Umgang mit seinem Volk. Das war noch im Alten Testament bei Hesekiel. Und Gott sagte voraus, dass mein Umgang mit diesem Volk anders sein wird irgendwann mal. Die Israeliten hatten infolge von Götzendienst verlernt, eine lebendige Beziehung mit Gott zu führen. Denn mit einem gemachten Götzen, Gott, kann man nicht Beziehung lernen. Da geht es nur darum, gewisse Rituale einzuhalten und Werke zu vollbringen. Aber ob dein Opfer gut war oder ausreichend war, kann die Gürze dir auch nicht mitteilen. Und viele Israeliten damals und gläubige Menschen heute reduzieren ihren Gottesdienst auf Einhalten von bestimmten Ritualen und Beachten von Geboten oder Verboten und halten gewisse Richtlinien ein und erwarten gar nichts, dass Gott sich dazu äußert. Dies ist eine steinerne Beziehung, die ich nicht mit irgendeinem meiner Kinder haben möchte und Gott auch nicht. Gott möchte nicht, dass wir unseren Glauben an ihn hauptsächlich darauf richten, Gebote und Verbote einzuhalten, sondern er möchte in einer pulsierenden Beziehung mit uns stehen. Und das Einhalten der Gebote in uns selber bewirken. Eine Änderung der Blickrichtung ist gefragt. Wir sollen unsere Blickrichtung auf Gott richten. Die zweite Stelle steht auch in Hesekiel, Kapitel 36. Also die Situation war die, das Volk Israel hatte infolge des Ungehorsams Gott gegenüber und Vernachlässigung der Beziehung den Kampf gegen seine Feinde verloren. Gott hat sie nicht mehr verteidigt und hatte gemeint, dass jetzt ist diese Lektion dran. Und so hat das fremde Volk sie besiegt und in fremde Länder geführt. Und dann sagt Gott, das werde ich ändern. Und dann sagt er in Kapitel 36, Verse 24 bis 27, ich hole euch heraus aus den Völkern. Ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Ich gieße reines Wasser über euch aus. Dann werdet ihr rein sein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz aus Stein aus eurer Brust. Ich nehme das Herz aus Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, Gott sagt, ich bewirke, dass ihr meine Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Letzten Sonntag hatte ich schon fast befürchtet, Georg Jäger würde mir meine Predigt vorwegnehmen. Er hat nämlich diese gleiche Stelle unter anderem auch zitiert. Aber dann habe ich festgestellt, so viel von dem, was er gepredigt hat, wollte ich gar nicht erwähnen. Und so bin ich bei meinem Thema geblieben. Im Übrigen unterstütze ich seine Aufforderung an uns, sich von Gott verändern zu lassen. Ich denke, wir können uns da einander gut ergänzen. Ich habe gemerkt, dass diese für die Menschen damals noch unbekannte ärztliche Praxis das Unmögliche, wie es damals erschien, die Herztransplantation schon kannte. Damals war es für Menschen noch undenkbar, ein krankes Herz aus dem Körper eines Menschen zu entfernen und ein gesundes einzupflanzen. Wir haben da einen Vorteil, sich mit Menschen unterhalten zu können, die genau das erlebt haben. Sowohl im physischen, aber auch im geistlichen Sinne. Herztransplantation, und zwar im physischen Sinne und im geistlichen Sinne. Heute gibt es Menschen, und wir können mit denen reden, die es erlebt haben, dass Gott den Heiligen Geist in sie, durch den Heiligen Geist in ihnen wohnt. In diesen Stellen verwendet Gott das im geistlichen Sinne. Das heißt, er will den geistlichen Vorgang mit dem physischen, ärztlichen Eingriff verdeutlichen. Für uns ist wichtig zu verstehen, was Gott damit bewirken will. Und das, was er sagen will, oder das, was er verdeutlicht, haben wir in beiden Stellen gelesen. Ich lege meinen Geist in euch. Was bedeutet das für uns? Anscheinend sagt Gott hier eine ganz radikale Wende voraus in seiner Beziehung zu seinem Volk. Sein Volk, das war zu der Zeit im Verständnis der Zuhörer noch immer das Volk Israel. Und ausschließlich sein Volk Israel. Aber auch damals schon, hat Gott immer wieder darauf hingewiesen, dass sein Plan, eine Beziehung mit den Menschen aufzubauen, sich nicht auf ein Volk beschränkt. Zum Beispiel mit der Aussage, wenn er sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Dann sehen wir da die Absicht Gottes, auf wen er abzielt. Auch auf uns. Apostel Paulus greift dieses Thema im Neuen Testament auf und zeigt, wie es möglich geworden ist, durch den Glauben an Jesus Christus zu diesem auserwählten Volk Gottes dazuzugehören, zum Beispiel in einem Epheserbrief. Auch lesen wir im 2. Korintherbrief, dass Paulus dieses Bild Gottes, was er in Hesekiel darstellt, wo er das steinerne Herz aus dem Körper von den Menschen entfernen möchte und ein Herz geben möchte, was pulsierend ist in der Beziehung mit Gott, einpflanzen möchte, greift Paulus das im 2. Korinther auf, dieses Gedankengut, und sagt, dass es möglich geworden ist, durch den Glauben an Jesus Christus zum auserwählten Volk dazu zu gehören. Auch, ja, stellen, dass wir aus dem Propheten, in 2. Korintherbrief, Kapitel 3, lesen wir diese Stellen, wo Paulus das verdeutlicht und auf uns anwendet. 2. Korinther, Kapitel 3, Verse 3 bis 6. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Weiter in Vers 6. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht mehr auf der schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Wen der Herz Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Hier zeigt Paulus, dass die Verheißung Gottes bei Hesekiel sich heute erfüllt haben. Gott hat seinen Geist geschickt. Und das vergleicht er mit einer Herztransplantation, wie Gott es vollzogen hat. Diese Stelle aus dem 2. Korintherbrief ist mein Haupttext heute. Und er zeigt für mich dreierlei. Drei Sachen, meine ich, wollte ich herausheben, die dieser Text aussagt. Erstens, dass die Gläubigen dafür zuständig sind, dass Christus erkennbar ist. Das hatten wir im 3. Vers gelesen. Ihr seid der Brief Christi, von ihm geschrieben. Und wenn Christus erkannt werden soll, dann sind wir es, die dafür zuständig sind. Zweitens, durch Einhalten von Geboten nichts zu erreichen ist. Vers 6. Was zu erreichen ist, ist der Tod. Drittens, nur der Geist Gottes in uns macht uns zu Christen. Nun zum Punkt 1. Dass Gläubige dafür zuständig sind, dass Christus erkennbar wird in dieser Welt. Und wenn Jesus Christus nicht erkennbar wird, dann sind auch die Gläubige dafür zuständig. Habt ihr schon mal jemanden beobachtet, der in einen dunklen Raum kommt und sich über die Dunkelheit aufregt? Es ist doch sehr ungemütlich hier. Die Dunkelheit ist so drückend. Man kann nichts richtig erkennen. Und jetzt überlegt man, das würde eine Lampe sagen. Da fehlt auch nur das Licht, was den Raum erhellen würde. Aber ähnlich verhalten sich gläubige Menschen, die über die dunkle Welt sich aufregen. Wenn man sich darüber beschwert, wie schlimm es doch in der Welt geworden sind, was für schlimme Sünden gesellschaftsfähig geworden sind. Und bestimmte schlimme Sünden werden gar nicht genannt, weil sie zu schlimm sind, um erwähnt zu werden. Und dann spricht man weiter darüber, wie man sich davor schützen und bewahren möchte, wie man die eigenen Kinder davor schützen möchte. Dabei fehlt dieser dunklen Welt nur das Licht. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn es in der Welt dunkel ist, dann leuchtet ihr zu wenig. Christus ist nicht zu erkennen. Als Jesus uns Licht genannt hat, hat er aber genau das gemeint, dass wir dafür zuständig sind. Nicht, dass wir unser Licht schützen und bewahren, nicht unter ein Gefäß oder in einen Raum verschließen oder in ein Gebäude verstecken, sondern die dunkle Welt erleuchten, und zwar so, damit Christus zu sehen ist. Ihr seid der Brief Christi. Wie erreicht man das? Ist der Anspruch nicht zu hoch? Haben wir nicht schon genug damit zu tun, unseren Glauben zu bewahren? Sollten wir uns nicht darauf konzentrieren, unser Leben sauber zu halten, während die Welt zugrunde geht? Paulus schreibt zu den Korinthern, ihr seid der Brief Christi. Mit anderen Worten, wer euch sieht, kann Christus erkennen. Auch wenn er noch nicht lesen und schreiben gelernt hat. Das ist unsere Bestimmung im Reich Gottes. Und immer, wenn wir nicht in dieser Bestimmung leben, dann leben wir an der Bestimmung vorbei, daneben. Und die Welt wird dunkler, weil wir nicht mehr leuchten. Christus ist nicht mehr zu erkennen. Zweitens, durch Einhalten von Geboten ist nichts zu erreichen. Zweitens zeigt Paulus hier in diesem Text, den wir gelesen haben, dass durch Einhalten von Geboten nichts zu erreichen ist. Nur der Tod, hatten wir gelesen. In den Versen 5 bis 6, ich lese sie noch einmal. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Durch Einhalten der Gebote ist nichts zu erreichen. Das Einhalten der Gebote ist die charakteristische Eigenschaft eines steinernen Herzens. Gebote halten. Bei den Israeliten war dies so. In jeder Religion der Welt ist das so. Da gibt es Richtlinien und Rituale und gute Werke und Formen, die du einhalten sollst. Und dann kannst du hoffen, dass es genügt und du deinen Gott beeindrucken kannst. Und du deinem Gott oder Götzen sympathisch genug bist, dass er am Ende der Tage sich dich zu sich nimmt, in sein Reich. Doch wenn das der Plan Gottes wäre, könnten wir niemals unseres Heils sicher sein. Denn wir würden nie wissen, ob es genügt. Das können wir an dem Beispiel von dem reichen Jüngling im Neuen Testament ganz deutlich erkennen. Denn als er zu Jesus kam, war seine Frage auch: Was soll ich noch Gutes tun, damit ich in den Himmel komme? Die Gebote Gottes halte ich schon sowieso. Jesus antwortet: Das ist gerade dein Problem. Dass du durch gute Werke und Einhalten von Geboten versuchst, dir den Himmel zu erhandeln. Und dann versucht er ihm die Blickrichtung zu ändern. Wenn du wirklich in meinem Reich dich bewegen möchtest, wenn du wirklich in mein Reich einsteigen möchtest, dann komm zu mir und folge mir nach. Geh mit mir eine Beziehung ein und dann wirst du da sein, wo ich bin. Wie komme ich in den Himmel? Indem ich da bin, wo Jesus ist. Oder umgekehrt, indem Jesus in mir ist, durch den Heiligen Geist. Was ist unsere Sicherheit, dass wir Gottes Kinder sind? Wann hat dein Leben mit Jesus begonnen? Ich stelle mal diese Frage an mich. Johann, wann bist du gerettet worden? Wann hat deine Rettung stattgefunden? Hier bin ich versucht zu antworten. Am 21. August 1977, wo ich mich mit viel Tränen bekehrt habe. Doch wenn ich ehrlich bin und mich weiter befrage, zum Beispiel, bist du dir deshalb deines Heils sicher? Da muss ich gestehen, nein. Meine Sicherheit ist nicht in meinem Bekehrungsgebet zu suchen. Denn mein Gebet war nicht besonders gut gewesen, nicht gut formuliert. So würde ich es nie nicht mehr formulieren. Ehrlich gestanden habe ich es noch keinem empfohlen, der sich bei mir bekehren wollte, das gleiche Gebet zu sprechen. Meine Sündenerkenntnis war damals noch nicht ausreichend. Bibelkenntnisse mangelhaft. Ich kannte Gott noch nicht wirklich. Und meine Gefühle ließen auch zu wünschen übrig, hielten sich in Grenzen. Sollte ich mich auf dieses Ereignis vor 34 Jahren stützen wollen, könnte ich nie meines Heils sicher sein. Im Gegenteil, immer wenn Christen aus der Vergangenheit berichten, aus der fernen Vergangenheit berichten, was sie mit Gott erlebt haben, ist das ein Armutszeugnis, wenn nicht eine aktuelle Fortsetzung folgt. Denn das würde ja bedeuten, heute erlebe ich nichts mit Christus. Wenn du hier im Raum bist und wissen möchtest, ob es sich lohnt, Christ zu werden, dann habe ich eine Empfehlung für dich. Suche dir einen Christ aus und frage ihn, was er mit Christus erlebt, ob es sich lohnt, Christ zu werden. Wenn das dich nicht motiviert, was du dann hörst, Christ zu werden, suche dir einen anderen, einen zweiten und frage ihn aus. Und wenn du dann immer noch nicht motiviert bist, dann rate ich dir, dann geh direkt zu Jesus. Denn er ist der beste Christ. Und wenn es dir gelingt, einmal mit ihm in Verbindung zu kommen, dann hast du genug Gründe, um Christ zu werden. Er wird deine Erwartungen nicht enttäuschen. Vorausgesetzt, du lernst ihn persönlich kennen und nicht irgendeine Religion. Wir Menschen neigen dazu, eine Beziehung, die gelebt werden soll, in eine Form zu pressen und halten lieber eine Auswahl an Geboten und Verboten und meinen dann, Gott müsste ja unsere Leistung anerkennen. Aber wisst ihr was? Gott kann man nicht beeindrucken. Es gibt kein gutes Werk, womit wir Gott beeindrucken könnten. Es gibt kein Werk, keine Fähigkeit, keine Begabung und auch keine Leistung, die eine pulsierende Beziehung mit Gott ersetzen könnte. Paulus ist in diesem Thema sehr radikal. Zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, da nennt er Werke, von denen wir nur noch träumen könnten und sagt, es nützt alles nichts. Zum Beispiel erwähnt er, mit Engelzungen reden. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis besäße und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte. Und wenn ich alle meine Habe den Armen abgebe nach Afrika und ließe meinen Leib verbrennen, aber die Liebe nicht hätte, die pulsierende Liebe zu Gott, die Beziehung. Liebe ist der stärkste Begriff für Beziehung. So nützt alles nichts, sagt Paulus. Gott kann man nicht beeindrucken, aber mit ihm kann man Beziehung pflegen. Und zwar durch den Heiligen Geist. Es sind alles Begabungen, die Apostel Paulus hier aufreiht, sind alles Begabungen, die er vorher, im Kapitel vorher, auch in anderen Stellen der Bibel erwähnt, als Begabungen von Gott durch die Gabe des Heiligen Geistes, die Gott den Gläubigen schenken möchte. Selbst diese Begabungen können Gott nicht beeindrucken. Auf die Beziehung mit Jesus kommt es an. Nur wenn unsere Beziehung zu Gott so eng ist, dass es mit dem Wort Liebe bezeichnet werden kann, hat alles andere überhaupt einen Wert. Das ist die Botschaft von 1. Korinther 13. Aus unserem Text, aus 2. Korinther Kapitel 3, da haben wir gesehen, dass wir für das Licht in der Welt zuständig sind. Auch für die Finsternis? Durch Einhalten von Geboten ist nicht möglich, ist Gott zu beeindrucken. Und sie geben auch kein Licht ab für die dunkle Welt. Christus wird dadurch nicht erkennbar, nicht mal durch außergewöhnliche Werke. Und jetzt sagt Apostel Paulus, dass das alles doch möglich ist. Dass wir ein Licht für die Welt werden. Die Herztransplantation Gottes kann es möglich, hat das möglich gemacht. Sowohl das Halten der Gebote als auch das Licht für die Welt. Christus kann erkannt werden. Diese Herztransplantation Gottes ist nur ein Bild dafür, was Gott in uns vorhat. Für die radikale Wende, die jeder in der Beziehung mit Gott erleben kann, kommt Gott selber in seinem Heiligen Geist in uns, wenn wir uns ihm öffnen. Wenn wir uns ihm nicht öffnen, kommt er nicht. Aber dann ist auch alles andere umsonst. Nur der Geist Gottes in uns macht uns zu Christen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist mein dritter Punkt aus diesem Text. In der Verheißung von Ezekiel war dies die Hauptaussage. Ich lege meinen Geist in euch. Dies hielt Gott für so eine radikale Wende in der Heilsgeschichte, dass er das mit einem ärztlichen Eingriff verglich, mit einer Herztransplantation. Ich schenke euch, sagte er in Ezekiel, ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt. Ich bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Wer bewirkt das? Gott. Wofür schlägt dein Herz? Diese Frage möchte ich an euch wenden, aber auch an mich. Wofür schlägt dein Herz, Johann? Kannst du berichten, wie der Heilige Geist in dir dich befähigt, dich tröstet, dich ermutigt, dich in die Wahrheit leitet, dir Kraft gibt, dich ausrüstet, für dich Gebete formuliert? Oder in unserem Text, in die bewirkt, dass du Gottes Willen erfüllst, seine Gebote erfüllst, wie unser Text sagt. Sollte ich mit diesen Fragen interviewt werden, könnte man mich in echte Verlegenheit bringen. Denn bei den meisten Fragen würde ich nichts Handfestes antworten können. Ich will aber, dass es sich ändert. Vor nicht so langer Zeit richtete der Heilige Geist meine Aufmerksamkeit auf eine sehr bekannte Bibelstelle, und zwar auf Epheserbrief Kapitel 6, wo wir die ziemlich bekannte sogenannte Waffenrüstung Gottes finden. Paulus fängt an mit: Seid also standhaft. Und dann zählt er eine ganze Reihe von Waffen auf, defensive und offensive, also Waffen zur Verteidigung und zum Angriff. Die meisten davon kann ich gut zuordnen. Da steht also vom Gürtel der Wahrheit, Panzer der Gerechtigkeit, Schuhen der Bereitschaft, Schild des Glaubens, Helm des Heils, Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Doch dann rundet Paulus diese Passage ab und sagt ganz selbstverständlich in Vers 18 und betet alle Zeit im Geist. Hoppla! Und ich weiß noch nicht mal, wie das geht. Da fehlt mir eine ganz wichtige Waffe. Und ich kümmere mich noch nicht mal darum. Und dann wundere ich mich, dass ich nicht so oft nicht standhaft sein kann. Paulus sagt, dass er auch im Geist und auch im Verstand betet. Und erwähnt das ganz selbstverständlich und auch es selbstverständlich empfiehlt. Die Situation ist die: Gott der Vater schuf das Weltall, die Erde, die Menschheit, die ganze Schöpfung. Dann erwählt Gott im Alten Testament ein Volk und offenbart sich als Vater. verspricht aber schon damals, dass die Zeiten sich ändern werden. Er wird seinen Sohn auf die Erde schicken. Und als die Zeit sich erfüllte, kam Jesus und offenbarte Gott als Sohn. Doch auch Jesus sagte voraus, dass die Zeiten sich ändern werden. Und der Heilige Geist kommen wird, um Gott zu offenbaren. Diese drei, Gott Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist, sind ein und derselbe Gott. Gott offenbart sich nur unterschiedlich in drei Personen. Deshalb sprechen wir von einem dreieinigen Gott. Und es ist gut, wenn wir Gott so sein lassen, wie er sich vorstellt. Dafür ist er Gott. Es ist gut, wenn wir ihn in seiner Größe und in seiner Vielfalt erkennen und immer mehr erkennen. Deshalb möchte ich mit euch eine Rechenübung durchführen. Am liebsten hätte ich jetzt hier eine Schultafel, wo ich das draufschreiben könnte. Aber die Rechnung ist so einfach, ich denke, wir kapieren auch so. Jetzt passt mal auf, eine Rechenaufgabe. 1 plus 1 plus 1. Wie viel ist das? Sag du. 3. Richtig. Wir sagten aber ein Gott. Nun, wir haben gesagt, Gott ist einer und nicht drei. Deshalb müssen wir göttliche Mathematik betreiben. Und bei Gott gilt die Multiplikation. Jetzt sag mal. 1 mal 1 mal 1, wie viel ist das? Sag du. 1. Göttliche Mathematik. Könnt ihr euch vorstellen, was wir für ein Ergebnis bekommen, wenn wir eine 1 mit einer 0 ersetzen? Das ist leider nicht richtig. In welcher Klasse bist du? In der ersten, da habt ihr das Malrechnen noch nicht so wirklich durchgenommen. Aber das kommt noch. Wer weiß, was ergibt das? Wenn eine irgendeine Eins, ja, sag du da, eine Null. Wenn wir Gott anerkennen und ehren, Jesus anerkennen und ehren, aber den Heiligen Geist nicht erkennen und somit auch nicht anerkennen können, sagt die göttliche Mathematik, dass unser Glauben eine Null ergibt. Denn das ist die Methode Gottes, die er mit uns Menschen vorhat und eingesetzt hat. Gott aber ist Gott und er möchte von uns erkannt werden in seiner Größe und in seiner Vielfalt, so wie er sich offenbart. Ich komme zum Abschluss. Als Jesus kam und sein Reich in der Bergpredigt vorstellte, dann sagte er Folgendes: Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, so nahe, dass es für jeden möglich ist geworden, da hineinzusteigen. Und dann nennt er den Charakter dieses Reiches in den sogenannten Seligpreisungen. Die erste Seligpreisung lautet, nachzulesen in Matthäus Kapitel 5, Vers 3. Er sagte: Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Viele Verse der Bibel klingen für uns so bekannt, dass wir gar nicht mehr hinhören. Erst vor kurzem habe ich gemerkt, wie aktuell dieser Charakter des Reiches Gottes für uns heute ist. Und wie es aktuell in unsere Situation hineinspricht. Ich bin nicht zufrieden mit meinem geistlichen Wachstum, mit meinem geistlichen Leben. Und fühle mich sehr arm. Jesus sagt, sein Reich hat folgenden Charakter. Wer vor Gott seine geistliche Armut erkennt, und bekennt. Für Armut steht hier ein viel stärkeres Wort, als es in Deutsch klingt. Es bezeichnet hier jemanden, der überhaupt nichts hat, nicht mal Hartz IV oder sonst eine Unterstützung. Selbst der Zugang zu Platte ist ihm verwehrt worden. Auf Russisch gibt es ein besseres Wort. Das heißt Nishi. Und das bezeichnet jemanden, der überhaupt nichts hat. Und wenn Gott ihm nichts gibt, dann hat er nichts und muss sterben. Es bedeutet bettelarm. Jemand, der wirklich nichts hat. Wer so vor Gott erscheint, sagt Jesus, ist glücklich zu preisen. Denn er wird nicht leer ausgehen. Ihn beschenkt Gott mit dem reichsten Reich der Welt. Mit dem Himmelreich. Und das nicht erst nach dem Ableben auf dieser Erde, sondern sofort. Das ist der Charakter seines Reiches jetzt schon. Zurzeit übe ich mich darin, meine Armut vor Gott zu erkennen und zu definieren. Und hoffe, dass seine geistliche Herztransplantation in meinem Leben Wunder bewirkt. Gottes Herztransplantation kann auch deine Beziehung zu Gott ändern und zum pulsierenden Leben führen. Amen.